Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung. Das ist also gestern für nichtig erklärt worden vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Entscheidung, die ist heftig kritisiert und sie ist auch heftig begrüßt worden. Und das deutet schon mal so ein bisschen an, dass erst nach dem Spruch der Karlsruher Richter der Klärungsbedarf wohl so richtig anfängt. Darüber spreche ich jetzt mit Bettina Schöne-Seifert. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Uni Münster. Frau Schöne-Seifert, hallo.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Sie haben es mir bereits gestern am Telefon verraten. Sie halten die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts also für richtig. Warum?
Weil sie wirklich denjenigen Grundsätzen zur Suizidhilfe entspricht, die ich seit Jahren in all den Argumentationen vorgetragen habe. Und ich finde dieses Gesetz wirklich in jeder Hinsicht überlegt und sozusagen Ausdruck einer grundsätzlichen Liberalität, die sich auch auf das Sterben beziehen muss, wenn man ernst mit ihr macht, die mich sehr freut.
Jetzt haben sich insgesamt ja viele gerieben bei diesem Strafrechtsparagrafen 217 am Wort geschäftsmäßig. Es geht nicht um Geld, muss man immer wieder sagen. Es geht darum, dass es auf Wiederholung angelegt ist. Und jetzt haben Kritiker der gestrigen Entscheidung, ich nenne jetzt einfach mal das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also solche Kritiker, die sagen, dass Sterbehilfevereine jetzt so eine Art Gütesiegel bekommen für ihre Arbeit vom Bundesverfassungsgericht. Das ist natürlich eine starke Formulierung, aber das Geschäftsmodell dieser Sterbehilfevereine, das ist ja seit gestern gestärkt worden, oder?
Naja, gestärkt worden ist der Autonomieschutz. Und es ist deutlich gemacht worden, dass der nicht Halt machen darf vor Fragen der eigenen Sterbegestaltung, wenn es sich, und das müssen wir jetzt nicht immer wiederholen, um garantiert freiwillige Entscheidungen handelt. Und das Urteil, gestrige Urteil, fordert ja deutlich dazu auf, dass der Gesetzgeber in der Frage der Freiverantwortlichkeit, an der sozusagen alles hängt, einen Schutzwall aufstellen darf und soll. Und der wird sich ganz gewiss auch auf Kriterien beziehen, die die Sterbehilfevereine der Zukunft betreffen.
Genau, die Richter haben ja klar gemacht, aus ihrer Entscheidung folgt jetzt nicht, dass der Gesetzgeber die Suizidhilfe nicht grundsätzlich regulieren darf. Also wenn der Gesetzgeber nun weiter plant, und das ist ja anzunehmen, haben Sie ja gerade angedeutet, das Geschäftsmodell von Sterbehilfevereinen mindestens zu verändern oder zumindest zu regulieren, darf er das grundsätzlich oder muss er vielleicht auch einfach Alternativen anbieten?
Also ich glaube, dass die ganz große Mehrheit der Menschen in diesem Land und auch derjenigen, die sich mit diesen Debatten nicht nur abwehrend beschäftigt haben, sich wünscht, dass vor allem Ärzte diese Hilfe außerhalb von Suizidvereinen übernehmen dürfen, und zwar ohne Angst im Gefängnis zu landen und auch ohne gegen die Tabuisierung ihrer eigenen Standesethik und ihres Standesrechts zu verstoßen.
Genau, aber die meisten Landesärzteverordnungen verbieten ja den ärztlich assistierten Suizid. Muss man ja dann da ansetzen?
Na, unter anderem. Auch das ist ja im Gesetz formuliert worden als perspektivischer Ausblick, dass die 10 Landesärztekammern von 17, die ärztliche Suizidhilfe ausdrücklich standesrechtlich verbieten, dass die das werden ändern müssen, damit sich im Ergebnis individualisierte ärztliche Hilfe als eine reale Option herausstellen wird. Denn ich meine, der Kern der ganzen Karlsruher Überlegung ist ja zu sagen, auch der Gesetzgeber behauptet ja, dass der einzelne Patient in seiner verantwortlichen Entscheidung Suizidhilfe suchen darf schon vorher, aber er macht faktisch die Sache so schwer, höhlt gewissermaßen dieses Recht durch 217 aus oder hat bis gestern, dass es für den einzelnen Patienten unmöglich werden kann, einen suizidhilfewilligen Arzt zu finden. Und das muss sich ändern.
Wenn Ärzte die erste Adresse sind für eben eine solche Dienstleistung, so nenne ich es jetzt trotzdem mal, was sind denn Kriterien, die für solche Ärzte Rechtssicherheit bieten könnten, wenn es um den assistierten Suizid geht?
Ich will das gerne gleich beantworten, aber ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass schon dieses wiederholte Reden von Geschäftsmodell der Sterbehilfevereine und ärztlicher Dienstleistung natürlich immer in diese, sagen wir, Wasser auf diese kritischen Mühlen lenkt, die nicht die Not der Patienten oder das Leiden der Patienten, sondern sozusagen diese andere Abwicklungsseite sehen. Wir machen da eben mit Sprache immer schon eine ganze Menge. Also ich würde mal sagen, dass solche Hilfe genauso wenig oder viel als primär als Dienstleistung beschrieben werden sollte wie eine andere ärztliche Operation oder Verschreibung. Aber jedenfalls, um auf die Frage zurückzukommen, diese Hilfe durch Ärzte muss geschützt werden dadurch, dass sie selber eben in ihrer Zunft nicht angreifbar sind. Die Bevölkerung hat das ja auch seit langem mehrheitlich so gesehen. Und dass andererseits deutliche Kriterien für das anhaltende, wohlüberlegte Entscheiden eines Patienten in diesen Fragen gewährleistet ist. Also ich glaube, solche Dinge wie eine Doppelbegutachtung, Entscheidungsfristen, die Verpflichtung darauf, Palliativangebote aufzuzeigen und anzubieten und diese Art von Regelungen, die wir ja auch in anderen Fragen, in denen es um irreversible und wichtige Lebensentscheidungen geht, für richtig halten und irgendwie klug und praxiserfahren entwickeln müssen.
Es gibt ein zentrales Argument, jetzt vor allem von Seiten der Religionsgemeinschaft. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen. Das betrifft ja die vermuteten Folgen einer Lockerung der Regelung der Sterbehilfe. Also wir wissen es nicht, denn das sind nur Perspektiven, die da oder Szenarien, die da entworfen werden. Aber man sagt, die Lockerung der Regelung der Sterbehilfe, die eröffnet nicht nur die Gelegenheiten, sondern das führt auch dazu, dass diese Gelegenheiten immer häufiger genutzt werden. Und weiter, dass es einen Druck geben kann auf Patientinnen und Patienten, eben auch so eine Gelegenheit auch zu wählen. Wie sehen Sie das jetzt aus Sicht auch der Ethikerin?
Ja, es ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen, dass in Ländern, in denen Sterbehilfe, Suizidhilfe im Besonderen, liberalisiert worden ist, die Anzahl derer, die das in Anspruch nehmen, steigt. Aber der entscheidende Punkt, nach dem Sie fragen, ist ja wirklich die Interpretation dieses Anstiegs, wie eben auch durch Karlsruhe geleistet. Die Kritiker sagen, das zeigt, dass hier ein Dammbruch stattfindet und auch bei uns wahrscheinlich stattfinden wird. Die andere Sicht ist zu sagen, hoppla, diese Regelungen selbst schaffen eines Notausgangs und die Inanspruchnahme, Benutzen des Notausgangs, sind zunächst mal aus vorsichtigerer Sicht auch als Zeichen oder vielleicht nur als Indikator zu werten, dass die Gesellschaft von diesen Optionen des selbstbestimmten Sterbens kriteriengetreu und nicht dammbruchmäßig Gebrauch machen möchte. Also zunächst mal darf einen das doch nicht entsetzen, dass dieser Notausgang, um auf das Bild zurückzukommen, auch tatsächlich benutzt wird.
Was muss der Gesetzgeber jetzt machen? Haben Sie konkrete Tipps für den, damit es sozusagen in Anführungszeichen nicht so ein verfassungsgemäßer Rohrkrepierer wird, wie jetzt vor 5 Jahren?
Naja, ich denke, es wird das passieren, was immer passieren muss. Es wird jetzt vor diesem Hintergrund neue Gesetzentwürfe möglichst schnell geben müssen. Es hat ja auch im Vorfeld des Paragraph 217 einige alternative Gesetzentwürfe gegeben, von denen 2 mit Regelungen aufgefahren sind, die jetzt nochmal geprüft werden müssen. Vor dem Hintergrund, dass Karlsruhe ja nicht Halt gemacht hat mit seinem Autonomieschutz vor Suizidentscheidungen, die nicht krankheitsbasiert sind, sondern tatsächlich in jeder Lebensphase grundsätzlich das Recht auf Suizidhilfe zugesteht, wird jetzt über diese Gesetzentwürfe, die unheilbare Krankheit zum Teil vorgeschrieben haben, als Grenze hinausgegangen werden dürfen.
Sagt Bettina Schöne-Seifert, sie ist die geschäftsführende Direktorin des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Uni Münster und sie hat mit uns gesprochen über das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Frau Schöne-Seifert, Dankeschön.
Danke, Herr Schulz.